Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Also wenn man es nicht müsste, damit die Zähne gesund bleiben, würde ich es nie machen.
Ich putze eigentlich zweimal am Tag, morgens und abends. Aber wenn meine Eltern mich nicht dran erinnern, putze ich nur einmal den Tag Zähne.
Ich habe schon zwei Zähne raus und ich habe auch schon zwei erwachsene Schneidezähne und putze ich auch besonders gründlich.
Ein paar Gedanken von Kindern zum Zähneputzen. Früher galt Hygiene bei Milchzähnen als überbewertet. Da kommen ja noch welche nach. Heute gilt Zähneputzen ab dem ersten Zahn. Denn sind die Milchzähne gesund, entwickeln sich auch die bleibenden Zähne nachweislich besser. Prophylaxe in Kindergärten und Schulen hat die Zahngesundheit der Kinder in Deutschland deutlich verbessert. So hatte 1980 ein 12-jähriges Kind im Durchschnitt 7 gefüllte Löcher in den Zähnen. Inzwischen ist es weniger als 1. Manchmal hilft aber auch das gründlichste Putzen nicht. Regelmäßige Besuche bei Zahnärztin oder Zahnarzt sollten deshalb auch bei den ganz Kleinen schon dazugehören. Vorbeugend und nicht erst dann, wenn es wehtut. Dazu gehört auch, Kinder auf Praxisbesuche vorbereiten, damit sie keine Ängste entwickeln. Gesunde Milchzähne, gesunde bleibende Zähne, Zahnheilkunde bei Kindern. Das ist heute unser Schwerpunkt in der Sprechstunde. Mein Name ist Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Über die Zahngesundheit bei Kindern spreche ich mit Professorin Katrin Bekes. Sie leitet den Fachbereich Kinderzahnheilkunde an der Medizinischen Universität Wien und sie ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde. Hallo Frau Bekes, schön, dass Sie heute dabei sind, zugeschaltet aus Wien.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Pyritz.
Frau Bekes, wir sprechen heute über die Gesundheit von Kinderzähnen. Erstmal ganz grundlegend, wie unterscheidet sich denn das Milchgebiss überhaupt von den bleibenden Zähnen?
Ja, es ist ja so, dass wir als Menschen in unserem Leben in der Regel zwei Zahngarnituren bekommen. Das sind im Kleinkindalter die Milchzähne und ab dem Schulalter sind es die bleibenden Zähne. Das Milchgebiss ist der erste Satz an Zähnen, den wir bekommen und der besteht in der Regel aus 20 Zähnen. Das sind im Oberkiefer 10 und im Unterkiefer ebenfalls. Das heißt, wir haben pro Kiefer auf jeder Seite einen mittleren und einen seitlichen Schneidezahn. Wir haben einen Eckzahn und den ersten und zweiten Milchmahlzahn. Die Milchzähne werden auch als Dentis lactalis bezeichnet. Diese Wortschöpfung haben sie daher, weil sie so weißlich in der Farbe sind. Sie sind viel weißer als die bleibenden Zähne und ähneln eher der Farbe, der Milchfarbe. Und im Schulalter, so ab dem 6. Lebensjahr, werden die Milchzähne dann durch das bleibende Gebiss sukzessive ersetzt. Dort haben wir in der Regel 32 Zähne, 16 im Ober-, 16 im Unterkiefer. Es kommen zusätzlich zu den großen Backenzähnen, die wir hinten haben, dann gegebenenfalls noch die Weisheitszähne hinzu. Prinzipiell ist es so, dass natürlich der kindliche Kiefer kleiner ist als der des Erwachsenen. Deswegen sind die Milchzähne auch kleiner als die bleibenden Zähne und haben aber dennoch natürlich wichtige Funktionen, denn sie helfen uns bei der Zerkleinerung der Nahrung und haben auch ihre Aufgaben bei der Phonetik natürlich.
Wenn wir noch mal ganz an den Anfang der Zahnkarriere schauen, wann brechen denn normalerweise die ersten Milchzähne durch?
Also das passiert relativ schnell nach der Geburt, muss man eigentlich sagen. Der erste Zahn ist schneller da, als man denkt. Das geht so ab dem 6. bis 8. Lebensmonat los. Das sind in der Regel die unteren Schneidezähne. Es kommen die oberen Schneidezähne hinzu. Sukzessiv kommen dann die ersten kleinen Backenzähne, der Eckzahn und der zweite kleine Backenzahn dazu. Und wir rechnen ungefähr damit, dass roundabout so mit 2,5 Jahren das komplette Milchgebiss dann da ist. Und dann geht es in die Nutzungsphase.
Nochmal einen Schritt davor. Wie wichtig ist denn Mundhygiene bereits, bevor die ersten Milchzähne da sind?
Das ist natürlich immens wichtig, dass bereits kurz nach der Geburt natürlich auch mit der Mundpflege des Babys begonnen wird. Da geht es vor allem darum, den Gaumen zu reinigen, das Zahnfleisch zu reinigen, auch das Kind daran zu gewöhnen, dass etwas in den Mund gegeben wird, neben dem Stillen oder neben dem Fläschchen und es einfach an die tägliche Pflege zu gewöhnen. Das macht man in der Regel so mit einem Mikrofasertuch, das einfach die Mundhülle dort schon mal ausgereinigt werden kann. Und dann mit dem ersten Zahn soll dann natürlich tatsächlich die reguläre Mundhygiene beginnen. Man darf dann auch schon mit einer Zahnbürste den ersten Zahn bürsten und darf diesen sauber machen. Da sind dann in der Regel diese Wischtücher dann nicht mehr effizient genug.
Mhm. Wenn die ersten Milchzähne dann da sind, Sie haben es jetzt angesprochen, Sie haben es eben auch Nutzungsphase genannt, dann ist Mundhygiene und tägliches Zähneputzen besonders wichtig, um dann auch Karies und anderen Problemen vorzubeugen. Thema Prophylaxe also.
Ja.
Und dazu gehört nicht nur tägliches Zähneputzen ab dem ersten Zahn, sondern auch der regelmäßige Besuch bei der Zahnärztin oder dem Zahnarzt. Meine Kollegin Annike Meyer war in der Zahnarztpraxis Georg Galis in Frankfurt am Main mal bei einer Vorsorgeuntersuchung dabei.
Angst vorm Zahnarzt hat Lara nicht. Sie kommt sogar ganz gerne.
Also seit ich in diese Zahnarztpraxis komme, dann habe ich entschieden, dass ich hier mal diese Zahnarztpraxis übernehmen möchte, wenn die Frau Georg Galis im Ruhestand ist.
Bis es soweit ist, sammelt die 9-Jährige erstmal Praxiserfahrung als Patientin.
Nochmal ganz weit auf.
Prophylaxe-Assistentin Theresa beginnt den Routinetermin mit einer Kontrolle der Zähne.
So, hier ist eine kleine Füllung, da hakt es auch ein bisschen. Das setzen wir auf Beobachtung.
Die meisten von Laras Zähnen sind sauber und gesund. Damit das so bleibt, guckt die Prophylaxe-Assistentin sehr kritisch genau dahin, wo es nicht so top gepflegt ist.
Ist das hier empfindlich, wenn ich drüber fahre? Ein bisschen, oder?
Mhm.
Hier ist nämlich das Zahnfleisch ein bisschen gereizt. Da ist auch ein bisschen Belag dran an dem Zahn. Jetzt werde ich deine Zähne anfärben. Dann gucken wir uns mal zusammen an, wo du gut putzt und wo du nicht so gut dran kommst, ja?
Okay.
So.
Mit einem winzigen Schwamm bekommt Lara blaue Farbe auf die Zähne getupft.
Darfst du auch einmal spülen.
Nach dem Absaugen und Ausspülen ist der Mund nicht mehr blau, aber einige der Zähne strahlen pink und an manchen Stellen sogar lila. Prophylaxe-Assistentin Theresa macht mit einer speziellen Kamera ein paar Fotos, auf denen sie gemeinsam mit Lara gucken kann, wo die kritischen Stellen sind.
So, schau mal. Das sind deine Frontzähne. Und hier ist ein bisschen Farbe drauf. Das heißt, an diesen Stellen bist du nicht so gut mit deiner Zahnbürste hingekommen. Das ist die Vorderseite. Das hier ist die Innenseite. Da tust du dich ein bisschen schwer. Und dann die Backenzähne, da wo die Zunge liegt, von der Innenseite. Da kommst du auch nicht so gut dran.
Als nächstes bekommt Lara einen Spiegel und eine Zahnbürste.
Jetzt zeigst du mir einmal, wie du das zu Hause machst. Erstmal die Kauffläche, genau.
Erst die Kauffläche, dann die Außenseite und zum Schluss die Innenseite der Zähne. Die Innenseiten sind besonders schwierig. Die beiden üben gemeinsam, in welchem Winkel die Zahnbürste gehalten werden muss, um die pinken Belege abzuscheuern. Laras Mutter bekommt ein paar Tipps, wie sie ihrer Tochter zu Hause helfen kann, solche Stellen nicht zu vergessen. Währenddessen muss Lara den Mund ziemlich lange offen halten, damit die Prophylaxe-Assistentin ihr die restlichen Belege entfernen kann.
Jetzt darfst du gleich mal spülen. So, geht's noch hoch. Anstrengend? Ein bisschen, oder?
Na, endlich ist es vorbei.
Gemeinsam mit Laras Mutter besprechen die beiden noch, was in die Brotbox für die Schule kommt, wie viel Süßigkeiten okay sind und wie oft zu Hause geputzt wird. Und dann ist die Zeit fast rum. Aber halt!
Wir haben etwas vergessen, Lara.
Was?
Die Zahnseide. Das wollten wir noch mal gucken, wie du das machst.
Ja.
Einmal Zwischenräume putzen, das macht die 9-jährige Nachwuchszahnärztin mit links. Ganz zum Schluss gibt es noch eine Schicht Fluoridschutz für die Zähne und Calciumcreme gegen einige kleine braune Stellen. Erst dann ist die Zahnprophylaxe wirklich beendet.
Lara, Mensch, das haben wir ja mir zwar gut hingekriegt, oder? Was sagst du? Da kriegst du die Zahnbürste und eine Belohnung darfst du dir bei der Gäste vorne abholen. Was hältst du davon?
Ja.
Ja, gell? Die hast du dir aber verdient.
Eine Reportage von Annike Meyer. Frau Bekes, lassen Sie uns die Aspekte, die da jetzt genannt wurden, mal einzeln betrachten. Erstmal die Frage, in welchem Alter sollten denn Kinder zum ersten Mal zur Zahnärztin, zum Zahnarzt?
Also wir als Kinderzahnmediziner würden uns tatsächlich wünschen, dass die Eltern mit ihrem Kind ab dem ersten Zahn, spätestens innerhalb des ersten Lebensjahres, auch bei uns als Kinderzahnmediziner vorstellig werden, genauso wie sie zum Kinderarzt gehen, sollte auch der erste Besuch dann beim Kinderzahnarzt erfolgen. Da geht es weniger darum, jetzt die ein, zwei Zähne, die sich schon in der Mundhöhle befinden, zu begutachten. Das machen wir natürlich auch, aber wir wollen rechtzeitig Fragen zu den Themen beantworten: Mundgesundheit, zahngesunde Ernährung, Stillen und Flaschengebrauch, Schnuller, richtiges Zähneputzen, also Zahnputzroutinen, wie kann ich die etablieren, Anwendung von Fluoriden und natürlich auch überhaupt, wie Karies entsteht.
Da greife ich mal ein paar Punkte raus. Zuerst das richtige Putzen. Wie oft und wie lange sollten denn Kinder die Zähne putzen bzw. je nach Alter geputzt bekommen?
Ja, ich habe das ja vorhin schon gesagt, also ab dem ersten Zahn kann ruhig eine Kinderzahnbürste auch verwendet werden und ab dem ersten Zahn sollte der auch täglich gereinigt werden. Je mehr Zähne dann in die Mundhöhle durchbrechen, umso strukturierter soll das Ganze erfolgen. Zweimal am Tag, morgens und abends mit einer entsprechenden Zahnputztechnik. Und wir haben in der Kinderzahnmedizin da eine relativ einfache Technik entwickelt, die man sich sehr gut merken kann. Das ist die sogenannte Kai-Technik. K-A-I, wobei K für Kauflächen steht, A für die Außenflächen und I für die Innenflächen. Es gibt also die Reihenfolge des Putzens der Zahnflächen vor. Wir leiten die Eltern darin an, dass sie zunächst die Kauflächen schrubben, säubern, dann sollen die Kinder die Zähne aufeinander beißen und in kreisenden Bewegen sollen die Außenflächen gereinigt werden und zu guter Letzt werden die Innenflächen ausgebürstet. Mhm. Man spricht ja immer so davon, dass das so 2 bis 3 Minuten betragen soll. Das ist ganz klar, wenn nur 4 oder 6 Zähne im Mund sind, dann wird das nicht diese volle Zeit ausnutzen. Aber wenn das gesamte Milchgebiss da ist, kann das schon oder sollte das schon 2 bis 3 Minuten betragen. Und als Zahnbürste empfehlen wir eben eine Kinderzahnbürste, die sich dadurch auszeichnet, dass sie einen etwas größeren, dickeren Griff hat. Sie hat einen kleineren Bürstenkopf und damit kann man sehr gut an die Kinderzähne kommen und diese sehr gut reinigen.
Mhm. Stichwort Fluoridierung wurde in der Reportage erwähnt. Sie haben es gerade auch nochmal genannt. Das wird gemacht, um Karies vorzubeugen, um die Zähne zu stärken. Da gab es allerdings lange unterschiedliche, teils widersprüchliche Empfehlungen und auch Stimmen, die sagen, das ist nutzlos oder sogar schädlich. Was steckt dahinter?
Ja, also ich möchte hier nochmal festhalten vielleicht, dass das eigentlich der wichtigste Eckpfeiler der Kariesprophylaxe ist und die kariesprophylaktische Wirkung von Zahnpasten mit Fluorid, das ist ja so das Hauptvehikel, mit dem wir jeden Tag Fluorid auch an die Zähne bekommen. Da ist in zahlreichen Studien eigentlich die weitreichende kariesvorbeugende Wirkung bewiesen worden. Wir wissen aus Literaturübersichten, dass mit fluoridierter Zahnpasta ein Kariesrückgang von 24% belegt werden konnten und Zahnpasten ohne Fluorid konnten das eben bisher nicht zeigen. Wie wirken die Fluoride? Das ist ja immer die Frage. Die wirken ganz unterschiedlich an der Zahnhartsubstanz. Zum einen ist es so, dass sie sich in den Zahnschmelz einlagern können. Sie machen ihn widerstandsfähiger. Zum anderen bilden sie eine sogenannte Deckschicht auf der Zahnoberfläche, von der immer wieder bei Säureangriffen auch dann Fluorid herausgelöst werden kann. Und wenn wir bereits beginnende Karies haben, in Form so einer weißlichen Fleckung, sind sie auch in der Lage, das zu remineralisieren und hemmen zusätzlich den Abbau der Bakterien, die Säureproduktion, die wir in der Mundhöhle haben. Mhm. Wichtig ist aber natürlich, dass das kontinuierlich erfolgt und dass das lebenslang erfolgt. Also es reicht nicht, das nur ein paar Tage zu machen, sondern das muss ich eben immer wieder natürlich tun. Und die fluoridierte Zahnpasta stellt da einfach so diese Basisprophylaxe dar. Ist gerade in dem Beitrag schon gesagt worden, in der zahnärztlichen Praxis kann dann nochmal zusätzlich zu gegebenen Zeitpunkten auch ein Fluoridlack appliziert werden.
Wenn es jetzt wegen mangelnder oder auch trotz regelmäßiger Mundhygiene zu Beschwerden mit den Milchzähnen kommt, da kommt einem ja zuerst Karies in den Sinn. Stichwort hatten wir jetzt eben auch schon beim Thema Fluoridierung. Ist das auch das häufigste Zahnproblem bei Kindern?
Es ist tatsächlich, muss man sagen, immer noch das häufigste Zahnproblem bei Kindern. Wenn wir so ein bisschen kurz in die Zahlen gehen, Sie haben das ja auch schon angesprochen. Wir haben auch Daten von den Sechsjährigen, von den Schulanfängern, leider noch von vor Corona-Zeiten. Wir hoffen da bald neue Ergebnisse, wo wir wissen, jeder zweite Schulanfänger hat tatsächlich noch Karies. Und wenn wir weiter zurückgehen zu den Dreijährigen, und da muss man sich überlegen, da sind ja die Milchgebisse gerade erstmal komplett da, da wissen wir, dass knapp 14% der Kinder in Deutschland hier schon eine Karies haben und dass in der Regel 4 Zähne betroffen sind. Und das ist natürlich fatal. Und da müssen wir gegen agieren. Und da müssen wir natürlich versuchen, Lösungen zu finden, dass diese Prozentzahlen noch weiter sinken.
Ein auch verbreitetes, aber weniger verstandenes Problem sind Kreidezähne. Was steckt dahinter?
Ja, die Kreidezähne sind erst in rezenter Zeit eigentlich in den Fokus gerückt. Wir kennen das Krankheitsbild erst seit gut 20 Jahren. Das ist also eine sehr junge Erkrankung, während wir die Karies natürlich seit Hunderten von Jahren kennen. Es ist eine Störung der Zusammensetzung des Zahnschmelzes. Der Zahnarzt spricht von einer MIH, molaren inzisiven Hypomineralisation, die eigentlich nur beschreibt, was wir an diesen Zähnen finden. Wir finden an den bleibenden ersten Backenzähnen, die in dem Schulalter durchbrechen, finden wir auf einmal Verfärbungen, Störungen in der Mineralisation und gegebenenfalls können auch die Frontzähne betroffen sein. Was sehen wir dort? Wir sehen weißlich oder gelblich-bräunliche Fleckungen. Es kann sein, weil diese Zähne sehr porös sind, dass sie im Backenzahnbereich durch die Kaukräfte zusammenbröseln. Deswegen auch der Begriff der Kreidezähne. Und das muss natürlich frühzeitig diagnostiziert werden, weil wir wissen, dass diese Kinder gegebenenfalls auch chronische Schmerzen an diesen Zähnen entwickeln können.
Jetzt haben wir Karies und Kreidezähne kurz angesprochen. Was sind denn darüber hinaus häufige Probleme bei Kinderzähnen? Stichwort Fehlstellungen oder Zähneknirschen zum Beispiel.
Ja, also womit haben wir noch so im Alltag zu tun in der Kinderzahnmedizin? Es ist natürlich so, wenn wir den Verlauf der Gebissentwicklung uns anschauen, Milchzähne, dann hinterher die bleibenden Zähne, Wechselgebissphase, dass wir immer darauf auch achten, gibt es irgendwelche Fehlstellungen? Passt Ober- und Unterkiefer, passen die kongruent zueinander? Oder gibt es einen falschen Überbiss? Gibt es einen sogenannten offenen Biss, dass die Zähne vorne gar keinen Kontakt zueinander finden, wo wir dann auch relativ schnell die Empfehlung geben, dann vielleicht auch frühzeitig mit der Kieferorthopädie in Kontakt zu treten. Das findet ja sonst normalerweise erst so im jugendlichen Alter statt. Aber tatsächlich gibt es in Ausnahmefällen solche Fehlstellungen natürlich auch bereits bei Kleinkindern. Also darauf achten wir. Dann ist ein großer Bereich der Kinderzahnmedizin tatsächlich auch die Traumatologie. Kinder lernen zu laufen, stürzen, fangen an zu laufen, in der Schule raufen sie vielleicht, es gibt Sportunfälle. Das heißt, die Traumatologie ist ein großes Thema, wo wir verunfallte Zähne retten müssen. Sie haben das Zähneknirschen angesprochen. Das ist auch ein Teilgebiet der Kinderzahnmedizin, tritt aber nicht so häufig auf.
Wenn wir auf die Behandlungsmöglichkeiten schauen, sind das dann im Grunde die analogen Therapien wie bei Erwachsenen oder wo liegen da Besonderheiten, was die Milchzähne angeht, zum Beispiel beim Thema Karies?
Ja, also vielleicht sollte man von vornherein sagen, es gibt so diesen bekannten Spruch innerhalb der Zahnmedizin, dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sind. Das heißt, in der Kinderzahnmedizin steht natürlich primär erstmal nicht die Behandlung im Vordergrund, sondern es geht darum, wie kann ich mich mit dem Kind beschäftigen, wie kann ich verhaltensführende Maßnahmen bei dem Kind etablieren, dass das Kind diese Behandlung als Behandlung an sich gar nicht wahrnimmt. Das heißt, ich erzähle viel in Bildern, ich erzähle viel in Geschichten. Wir benutzen Synonyme für unsere ganzen Materialien und Instrumente, die wir nutzen. Es gibt natürlich nicht die Spritze, sondern das ist die Traumkugel, das ist das Traumwasser, das ist natürlich auch nicht der Bohrer, sondern das ist der Kitzler oder der Krabbler. Selbst das Licht oben an unserer Einheit ist nicht das Licht, sondern das ist die Sonne, mit der wir den Mund ausleuchten müssen. Das heißt, wir benutzen viele Synonyme erstmal, um diese negativ belasteten Begriffe gar nicht in der Kinderzahnmedizin zu benutzen und leiten auch die Eltern darin an, das natürlich zu Hause so fortzuführen. Und dann ist es so, dass natürlich während der Behandlung an den Milchzähnen jetzt erstmal von der Technik her. Wir auch Füllungen machen bei den Milchzähnen. Wir machen auch Wurzelbehandlung gegebenenfalls, um den Zahn zu erhalten. Wir machen auch Kronen. Wenn Zähne entfernt werden müssen, setzen wir auch Kinderprothesen oder Lückenhalter. Das heißt, das Portfolio ist ähnlich, aber das Setting, in dem die Behandlung stattfindet, ist ein vollkommen anderes.
Das unterscheidet sich. Frau Bickes, wo hört eigentlich die Kinderzahnheilkunde auf? Also bis zu welchem Alter im Durchschnitt rechnen Sie Ihre Patientinnen und Patienten?
Also wir machen das bei uns an der Klinik so, dass wir bis 15 Jahren aufnehmen. Viele Kinderzahnärzte machen das auch nur bis 12. Also im Prinzip, wenn die Wechselgebissphase abgeschlossen ist, das bleibende Gebiss ist da und dann sagt man, sie können sowohl, sie können in die Erwachsenenzahnmedizin entlassen werden und sind dann auch psychologisch so gut geschult.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Frau Urban aus Leipzig. Hallo Frau Urban.
Ja, guten Tag, ich grüße Sie. Folgende Frage, Sie haben das schon kurz erwähnt, das Thema Mineralisationsstörung oder wie gesagt die Kreidezähne. Ich bin als Grundschullehrerin mit ganz vielen Klassen in Verbindung und sehe das ganz, ganz viel, vor allem Erst-, Zweit- und Drittklässler, so diese weißen, vor allem vorne an den Schneidezähnen, diese weißen Flecken. Und wie Sie auch sagten, das gibt es jetzt seit circa 20 Jahren. Ich hätte gerne noch mal genauer gewusst, was sind denn die Ursachen? Es gibt die Überlegung, das kommt vom Plastikkonsum oder zu viel Fluorid, zu wenig Fluorid. Da sind selbst Zahnärzte sich uneins, was denn nur das Richtige ist, welche Dosierung. Vielleicht können Sie da noch mal genauer drauf eingehen.
Frau Obern, vielen Dank. Ja, gebe ich direkt weiter an Frau Bekes die Frage.
Ja. Ja, also herzlichen Dank für die Frage. Ich hatte das schon angesprochen, Kreidezähne, ein Thema, was neben der Karies hochaktuell ist in der Kinderzahnmedizin. Sie haben die nach den Ursachen gefragt. Die sind nicht abschließend momentan geklärt. Ich kann vielleicht ganz kurz in 2-3 Sätzen skizzieren, was die Schwierigkeiten sind. Wir sehen oder wir können dieses Krankheitsbild erst diagnostizieren, wenn die Zähne in der Mundhöhle sind. Das heißt, wenn der Backenzahn in die Mundhöhle kommt oder wenn die Schneidezähne durchbrechen, sehen wir dort diese Irregularitäten. Die Zähne selber werden aber nicht kurz vor dem Zahndurchbruch gebildet, sondern das geschieht Jahre zuvor. Das geht ganz kurz vor der Geburt schon mit der Mineralisation der Zahnkrone der Backenzähne los und zieht sich dann in die ersten Lebensjahre hinein. Das heißt, wir müssen zurückblicken, müssen gucken, was ist dort auffällig gewesen. Und das hat man in den ersten Jahren natürlich häufig durch Fragebogenstudien versucht zu eruieren. Ich kann Ihnen sagen, der aktuelle Stand ist der, dass wir zunächst einmal glauben, dass es nicht einen auslösenden Faktor gibt, sondern dass das multifaktoriell ist. Das heißt, wir haben ein Konglomerat von 20 Parametern und ich sage immer den Eltern, wenn 5 positiv sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Kind diese Kreidezähne ausbildet. Was wird diskutiert? Wird viel diskutiert, Kindererkrankungen in den ersten Lebensjahren, das sind Lungenerkrankungen, das ist Asthma, das ist die Bronchitis, es sind Mittelohrentzündungen, es sind Harnwegsinfekte, es sind fieberhafte Erkrankungen, die gepaart sein können mit Antibiotikaeinnahmen. Was auch diskutiert wird rund um die Geburt, sind Frühgeburten oder vielleicht auch der Kaiserschnitt. Aber nochmals, ich warne davor, jetzt die Interpretation zu machen, der Kaiserschnitt hat zu den Kreidezähnen geführt. Denn den Kaiserschnitt haben wir vor 40 Jahren auch schon gehabt und da haben wir die Kreidezähne in dieser Ausprägung noch nicht gesehen. Deswegen scheint es da irgendwo noch die große Unbekannte zu geben. Was kein Auslöser ist, das haben Sie gerade gefragt, das ist das Fluorid. Das Fluorid hat damit absolut nichts zu tun. Weichmacher sind diskutiert worden vor ein paar Jahren, verschwinden aber derzeit aus den aktuellen Literaturübersichten und finden dort momentan keine Aufnahme. Das heißt, dieser Faktor ist so ein bisschen zur Seite gesetzt. Wir haben das Rätsel noch nicht gelöst und nochmals in der Zusammenfassung, es heißt nicht automatisch, dass wenn mein Kind eine Mittelohrentzündung im Kleinkindalter hatte, dass es automatisch die Kreidezähne bekommt. Es ist ein Faktor, den wir in der Wahrscheinlichkeit diskutieren. Das heißt, hier muss noch viel Forschung passieren und was wir uns gerade wünschen, ist, dass man ab der Geburt, ab der Schwangerschaft nun große Studien aufsetzt, die Kinder bis ins Schulalter betreuen kann und dort eben jetzt über diese Zeit viele Faktoren auch sammeln kann, die gegebenenfalls einen Einfluss haben können.
Frau Urban, vielen Dank für den Anruf. Frau Bekes, ich will noch die Frage anschließen. Bei der Ursachensuche, gibt es da regionale Unterschiede, wenn man sozusagen auf die Europa- oder Weltkarte schaut?
Also wir gehen weltweit davon aus, dass jedes siebte bis achte Kind betroffen ist. Das sind so 13-14%. Wir haben aus Deutschland Gott sei Dank bundesweit Daten. Das hat gar nicht jedes Land, sondern das sind häufig so Städte- oder Regionenstudien. Das kann von kleinen einprozentigen Zahlen bis über 40% gehen. Für Deutschland haben wir aus der letzten deutschen Mundgesundheitsstudie aus dem Jahr 2017 für die 12-Jährigen Daten. Das lag bei 28,7%. Das ist natürlich immens hoch, weil es bedeutet, dass jeder vierte 12-Jährige zu dem Zeitpunkt, der untersucht worden ist, mindestens einen Backenzahn gehabt hat, der eine Auffälligkeit aufgewiesen hat. Wir bekommen Anfang nächsten Jahres die neuen Daten aus der 6. Mundgesundheitsstudie und werden dann sehen, wie sich das jetzt über Deutschland verteilt. Mhm. Es gibt regionale Studien in Deutschland, die differieren extrem von einstelligen Zahlen bis hin zu diesen 15 oder 20%. Generell gehen wir davon aus, dass ungefähr jedes siebte bis achte Kind betroffen ist.
Auf die Studie werden wir dann auch sicher hier in der Sprechstunde schauen. Jetzt hat Frau Volz aus Köln angerufen. Hallo Frau Volz.
Ja, hallo.
Bei Ihnen geht es um das Thema Karies und Ansteckungsrisiko.
Genau. Ich habe auf der Website der Techniker Krankenkasse gelesen, dass die Kariesbakterien wohl am häufigsten von der Mutter übertragen würden. Und zwar über den Löffel und Schnuller, also abgeleckt dann in dem Fall. Und meine Frage wäre, ob man da nicht auch die Eltern aufklären sollte, weil das könnte man ja dann auch irgendwie weglassen, dieses Risiko.
Ja, also das ist lange Zeit diskutiert worden. Mittlerweile geht man von diesem Faktor, verabschiedet man sich so ein bisschen, weil man weiß aber natürlich, wenn die Mutter eine schlechte Mundgesundheit hat, dass das auf das Kind übertragen werden kann. Der Fokus beim Kind muss aber natürlich bei der zahngesunden Ernährung und bei der Mundhygiene liegen. Dennoch ist es unser Anliegen auch seitens der Deutschen Gesellschaft für Kinderzahnmedizin und der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie, dass die Schwangeren frühzeitig gescannt werden. Wir wissen, dass sich im Rahmen der Schwangerschaft sich das auch in der Mundhöhle zeitweise ändern kann. Es ist ein höheres Risiko da, dass es eben auch zu Gingivitiden kommt und dass sich und die Schwangeren müssen natürlich darauf gescannt werden, ob es irgendwelche offenen Defekte gibt, die gefüllt werden müssen. Wir wissen, wenn Defekte da sind, dann gibt es natürlich auch mehr Bakterien im Mund und die Mutter sollte selbstverständlich auch eine gute Mundgesundheit aufweisen, damit das eben nicht auf das Kind übertragen wird.
Vielen Dank für die Frage, Frau Volz. Uns haben auch viele Fragen per Mail erreicht. Eine zum Beispiel ganz praktische zum Zähneputzen, elektrische oder Handzahnbürste bei Kindern. Frau Bickes, wie ist da die Wissenslage?
Also, das ist immer so die große Frage, wie putze ich das, mit welcher Zahnbürste putze ich die Zähne bei meinem Kind? Also von unserer Seite spielt das keine Rolle, ob Sie Hand- oder elektrische Zahnbürste benutzen. Wenn die elektrische Zahnbürste genutzt werden möchte, sollte man das frühestens ab dem dritten Lebensjahr bei den Kindern machen. Das gehört natürlich in die Hand der Eltern primär, nicht in die Hand der Kinder. Die Kinderzahnbürsten, die elektrischen, sind auch so ausgerichtet, dass sie die Milchzähne da sanft und gründlich reinigen können. Also man kann keine Schäden hinzufügen. Wichtiger, viel wichtiger, ob das jetzt Handzahnbürste oder elektrische Zahnbürste ist, ist eigentlich der Punkt, dass die Qualität stimmen muss. Und wir wissen, dass manche Kinder mit elektrischen Zahnbürsten besser putzen und wir wissen, dass manche Kinder mit den Handzahnbürsten besser putzen. Das muss man individuell beim Zahnarzt sich dann auch anschauen. In den Prophylaxesitzungen werden ja auch die eigenen Zahnbürsten mitgebracht und da kann man dementsprechend dann instruieren. Man muss den Kindern halt deutlich machen, die elektrische Zahnbürste, auch wenn sie sich bewegt, putzt eben nicht von selbst. Was wir aber natürlich im Kleinkindalter sehen, diese elektrischen Zahnbürsten sind häufig sehr schön bunt aufgemacht. Es gibt Zahnputz-Apps, die man dort mit kombinieren kann. Sie machen schöne Musik und das kann natürlich dann auch nochmal zum Zähneputzen animieren.
Mhm. Frau Bekes, wie eben noch eine halbe Minute bis zur nächsten Nachrichtenpause. Eine Hörerin hat gefragt, mein Enkel wird im November schon 9 Jahre alt und noch kein Milchzahn wackelt. Muss ich mir schon Sorgen machen?
Ich würde einfach im Rahmen der regulären Zahnarztkontrolle nochmal das ansprechen und man kann in dem Alter durchaus schon eine Übersichtsaufnahme, ein Röntgenbild machen, in dem man schaut, sind alle nachfolgenden Zähne angelegt und ist es vielleicht einfach nur ein verzögerter Zahnwechsel, der hier stattfindet.
Bevor es gleich weiter um Ihre Fragen geht, vertiefen wir an dieser Stelle noch einmal das Thema Prophylaxe. Über die Einzelprophylaxe beim Zahnarzt haben wir schon gesprochen. Es gibt aber auch die Gruppenprophylaxe in der Schule oder Kita, bei der auch mal gesungen wird.
Zahnbürste tanzen meinem Mund, halt die Zähne mehr gesund. Hin und her, Zähneputzen ist nicht schwer.
Und wie so eine Gruppenprophylaxe neben dem Singen abläuft, was sie bringen kann, was sie bringen soll, darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Christoph Benz gesprochen. Er ist Präsident der Bundeszahnärztekammer und im Vorstand der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege. Herr Benz, was fällt in der Zahnmedizin eigentlich alles unter diesen Begriff Gruppenprophylaxe?
Gruppenprophylaxe bedeutet, dass wir Kinder und Jugendliche aufsuchend betreuen. Das ist also, wir 13.000 Zahnärztinnen und Zahnärzte gehen also tatsächlich in die Kitas und in die Schulen und haben dort wichtige Aufgaben in der Vorbeugung.
Können Sie einmal exemplarisch beschreiben, wie so eine Gruppenprophylaxe dann abläuft?
Eine Zahnärztin, ein Zahnarzt ist angemeldet, geht also in eine zum Beispiel Kindertagesstätte und wird dort altersgerecht, natürlich sehr wichtig, auch mit diesem Gruppendruck, der entsteht, wenn also alle beteiligt sind, erstmal erklären, warum das wichtig ist, Mundpflege durchzuführen, und dann wird man das auch einüben. Man wird die Kinder untersuchen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn ich dort Risikokinder erkenne, dann wird man immer die Empfehlung geben, geh doch bitte zur Individualprophylaxe in deine Zahnarztpraxis. Und wir werden auch versuchen, diesen Risikokindern ganz besondere Schulungsprogramme, Intensivschulungen zu geben. Gleichzeitig schulen wir aber auch die Multiplikatoren, die Erzieherinnen, die Erzieher, die Lehrerinnen, die Lehrer, die Eltern, aber eben auch die Hebammen.
Warum sollte denn Mundhygiene und Zahnpflege auch in Kindergarten und Schule besprochen werden, in diesem größeren Rahmen der Gruppenprophylaxe?
Also das große Ziel der Zahnmedizin ist, und da sind wir schon im weltweiten Vergleich super erfolgreich, ist Mundgesundheit für alle von 0 bis 100. Und das schaffen wir aber nicht alleine als Zahnärztin, als Zahnarzt. Wir brauchen die Unterstützung jedes Einzelnen, die das zu Hause dann eben auch vor dem Badezimmerspiegel jeden Morgen und jeden Abend wieder konkret durchführen. Und dieses Ritual früh, möglichst früh zu setzen bei den Kindern, ist das große Ziel und sehr erfolgreich auch.
Sie haben eben schon mal das Stichwort Gruppendruck oder Gruppendynamik gebracht.
Ja.
Ist das dann Teil des Vorteils oder auch Mehrwerts im Vergleich zu einem Besuch in der Zahnarztpraxis, wo es eben eine Einzel-Individualprophylaxe gibt?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber Gruppenprophylaxe und Individualprophylaxe sind keine Gegensätze. Hier sind also zwei Bausteine, die dasselbe Ziel haben. Also wir erreichen mehr Kinder, weil wir aufsuchend die Kitas und die Schulen besuchen und können da dann gezielt sagen, bitte, bei dir gibt es größere Probleme, die wir in der Schule nicht behandeln können, ist ja klar, sondern dann einfach dort das zu den Zahnärztinnen und Zahnärzten überweisen können. Überweisen nicht, aber empfehlen können.
Wo ist denn die Relevanz der Gruppenprophylaxe in Schulen und Kindergärten besonders groß?
Also was wir natürlich wissen aus der Risikoanalyse ist, dass es bestimmte Gruppen gibt, die ein größeres Risiko haben. Und die versuchen wir natürlich zu identifizieren. Für die wäre es wichtig, die Individualprophylaxe-Leistung in den einzelnen Praxen wahrzunehmen. Und wir versuchen das auch mit Intensivschulungen in den Kitas oder auch in den Schulen besonders zu begleiten. Also das ist unsere primäre Zielgruppe.
Gibt es denn Zahlen und Studien tatsächlich dazu, welche Gruppen, Bevölkerungsgruppen oder an welchen Orten diese Gruppenprophylaxe dann besonders wichtig ist und auch besonders viel Effekt hat?
Ja, also Regionen in Deutschland würde ich da jetzt nicht nennen wollen. Wir sind überall flächendeckend. Aber wir wissen, dass es halt Eltern gibt, die aus welchen Gründen auch immer ihre Kinder dann leider nicht in die Individualprophylaxe schicken. Und da gab es ja jetzt letzten Jahr gerade eine AOK-Studie, die sagt, jedes zweite Kind, jeder zweite Jugendliche geht halt nicht zu diesen Individualprophylaxe-Leistungen. Wir erreichen 80% der Kinder und wollen einfach dieses Narrativ setzen, geht bitte. Es ist umsonst und es bringt wahnsinnig viel.
Haben Sie Effekte in der Corona-Pandemie beobachtet, die ja auch die Gruppenprophylaxe dann entsprechend eingeschränkt hat?
Absolut. Also wir konnten bestimmte Einrichtungen oder großen Stileinrichtungen nicht mehr aufsuchen. Das war halt im Sinne der Pandemieverbeugung dann nicht mehr vorgesehen. Und die Resultate sind dann leider wieder abgerutscht. Das ist nicht wie beim Fahrradfahren. Ich kann das einmal und kann es für immer, sondern das ist wie bei einer Leistungssportlerin. Wenn ich aufhöre zu trainieren, ist das Problem gleich wieder da und ich kann nicht mehr, was ich mal konnte.
Wie genau konnten Sie diesen Abfall tatsächlich verfolgen und ist der inzwischen wieder kompensiert?
Also kompensiert ist das mit Sicherheit noch nicht. Das braucht wieder eine gewisse Zeit, dass wir die alten Möglichkeiten wieder im vollen Umfang aufbauen. Ja, und die Mundgesundheitswerte sind schlechter geworden. Das muss man leider sagen, ja.
Können Sie das mit ein paar Zahlen untermauern?
Wir sind gerade dabei, eine große Studie dazu anzulegen. Deswegen kann ich im Detail noch nicht so viel sagen. Aber es ist klar geworden, dass die Risiken wieder gestiegen sind bei den Kindern.
Über Zahngesundheit und Gruppenprophylaxe habe ich mit Professor Christoph Benz gesprochen, Präsident der Bundeszahnärztekammer und im Vorstand der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege. Frau Beke, Sie haben mitgehört, wie wichtig sind solche Angebote zur Gruppenprophylaxe in Schule oder Kita aus Ihrer Sicht und Erfahrung?
Die sind natürlich immens wichtig, weil wir damit die Chance haben, Randgruppen und sozial schwache Schichten zu erreichen und diejenigen Kinder zu erreichen, wo vielleicht in der Familie sich das noch nicht so durchgesetzt hat, dass man eben regelmäßig zum Zahnarzt geht oder auch früh zum Zahnarzt geht. Diese Kinder können erreicht werden und Professor Benz hat das schon gesagt, es finden ja nicht nur Informationen dort in den Kindergärten und Schulen statt, wie man richtig die Zähne putzt oder was zahngesunde Ernährung ist, sondern die Kinder werden auch untersucht und wenn dort der untersuchende Zahnarzt, die Zahnärztin etwas feststellt, wird eben auch ein Briefchen mitgegeben, dass die Eltern informiert werden, dass der Zahnarzt aufgesucht werden sollte. Das heißt, von der Stelle findet nochmal ein ganz anderer Impuls statt.
Gehen Sie selbst auch manchmal noch in Kita oder Schule, um dort das Zähneputzen mit Kindern zu üben?
Ich mache das hier in Wien nicht mehr. Ich habe das tatsächlich aber an meinem alten Standort, das ist die Martin-Luther-Universität Halle gewesen in Wittenberg. Dort haben wir einen Vertrag mit dem Jugendzahnärztlichen Dienst gehabt. Das heißt, das ist Teil unserer Aufgaben auch gewesen. Und wir sind mit den Studierenden in die Kindergärten und Schulen gegangen und haben dort die Reihenuntersuchungen und Gruppenprophylaxen teilweise auch durchgeführt. Und das hat immer sehr viel Spaß gemacht.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Jetzt ist Herr von Hein am Telefon. Hallo, Herr von Heine aus dem Odenwald.
Ja, hallo, guten Tag.
Sie haben eine Frage zu einem Zahn, der im Prinzip direkt nach der Geburt aufgetreten ist.
Richtig, also mir wurde gesagt, das war so ein Hexenzahn. Also in der dritten Woche nach der Geburt kam der raus und ist eigentlich, ja, nach mehreren Tagen war der dann auch wieder draußen. Und meine Frage wäre dementsprechend, hat das irgendwelche weitergehenden Komplikationen auf die Weiterentwicklung, auf das Gebiss oder nicht?
Frau Bekes, haben Sie den Begriff Hexenzahn schon mal gehört?
Ja, das wird so in der Laienwelt so genannt. Wir nennen das Dentis Natalis oder Dens Connatatus. Das ist der Zahn, der eigentlich mit der Geburt dann schon in der Mundhöhle ist. Das kann auch mal kurz danach sein, dass trifft gar nicht so selten zu. Wir erleben das als Kinderzahnmediziner immer wieder, dass das Neugeborene uns vorgestellt wird und dass dort in der Regel im Unterkiefer dann so ein kleiner Zahn in die Mundhöhle ragt. Und wir begutachten dann selbstverständlich, zum einen ist der sehr stark gelockert, das scheint hier der Fall gewesen zu sein, so dass er von selbst ausgefallen ist. Wenn wir das sehen, dann entfernen wir diese Zähne, weil natürlich die Gefahr besteht, dass das auch aspiriert werden kann oder verschluckt werden kann. Wenn diese Zähne sehr fest in der Mundhöhle sind, dann werden die belassen. Sollte dort eine scharfe Kante sein, die sich in den unteren Bereich der Zunge irgendwie bohren könnte, dass es dort zu Entzündungen kommt, dann wird dieser Zahn etwas abgerundet und das beurteilen wir dann natürlich individuell. Das ist nicht schädlich, wenn es so einen Zahn gibt. Es kommt immer mal wieder vor.
Ich schließe mal die Frage an, was sind denn die Ursachen dafür, dass das eben bei manchen Babys vorkommt?
Das ist die Laune der Natur, wir wissen es nicht. Das ist genauso wie es teilweise eben Zahnüber- oder Unterzahl geben kann im menschlichen Gebiss. Das ist die Laune der Natur.
Herr von Hein, vielen Dank für Ihren Anruf in Odenwald.
Super.
Dankeschön. Wir haben noch sehr viele Fragen per Mail bekommen. Eine Hörerin schreibt zum Thema Ernährung und Zahngesundheit. Das ist kurz schon mal in der Reportage angeklungen. Hier die konkrete Frage, wie ist das mit Obst zum Frühstück für die Kinder? Gut oder zu viel Zucker und lieber verzichten?
Es kommt so ein bisschen darauf an, was es für Obst ist. Natürlich ist Obst gesund, aber es gibt natürlich gewisse Obstsorten, die etwas klebriger sind, wie zum Beispiel die Banane, die dann sehr stark an der Zahnoberfläche haftet. Wir wissen natürlich, dass Orangen beispielsweise sehr viel Säure enthalten. Dennoch würde ich diese ganzen Obstsorten jetzt nicht verbieten. Es ist wichtig, dass man das in Maßen zu sich nimmt, nicht übermäßig. Das kann auch zum Frühstück gegeben werden. Wichtig ist, dass dann nach dem Frühstück die Zähne geputzt werden, dass Mundhygiene erfolgt und dann ist das alles kein Problem.
Da auch die Frage, die häufiger auftaucht, sollte man da eine gewisse Zeit verstreichen lassen zwischen dem Konsum bestimmter Lebensmittel und dem Zähneschrubben?
Also das wird sehr kontrovers diskutiert. Was immer wieder so herumschwirrt ist, man sollte 30 Minuten warten, auch wenn man das Glas Orangensaft getrunken hat, dass man dann erst die Zähne putzt. Studien haben gezeigt, auch wenn sie nach 30 Minuten die Zähne putzen, gibt es auch einen gewissen Zahnabrieb. Was genauso kontrovers diskutiert wird, ist, soll ich mir vor dem Frühstück die Zähne putzen, dass sie sauber sind, dass nicht viel anhaften kann und dass ich einen besseren Geschmack vielleicht auch in der im Mund habe, oder soll ich das danach tun? Ich glaube, das muss man jedem individuell überlassen. Natürlich hat es den Vorteil, wenn ich das nach dem Frühstück mache, dass dann alle Nahrungsreste entfernt sind und dass das sauber ist.
Wie handhaben Sie das selbst?
Ich mache das nach dem Frühstück und warte ungefähr, die halbe Stunde schaffe ich nicht immer, aber warte ein paar Minuten, trinke also nicht das Glas Orangensaft und gehe sofort ins Bad und putze.
Wir haben schon einige Male jetzt das Thema Kreidezähne angesprochen. Da ging es jetzt vor allem um die Ursachen bisher. Uns hat jetzt eine Frage erreicht zu den Behandlungs-, zu den Therapiemöglichkeiten. Wie weit ist die Medizin da fortgeschritten?
Also da muss man sagen, so rudimentär, wie wir im Moment nur die Frage der Ursachen beantworten können, obwohl das eigentlich die brennendste Frage immer für die Eltern ist, was ist es und was habe ich falsch gemacht? Können wir die Eltern dahingehend beruhigen? Erstmal, sie haben nichts falsch gemacht. Und wir sind heute an dem Punkt, dass wir etablierte Therapiekonzepte haben. Das heißt, wir können den Kindern helfen. Wir haben das Krankheitsbild verstanden und wir wissen, je nach Schweregrad, was wir zu tun haben. Ich habe das vorhin schon kurz angesprochen. Das ist sehr variabel. Das kann ein einfacher weißer Fleck auf dem Backenzahn sein, vielleicht auch auf den Frontzähnen. Unser Fokus liegt aber immer auf den Backenzähnen zunächst. Das kann ins Weißliche, gelblich-bräunliche gehen. Und wir wissen, je dunkler das ist, umso poröser ist das, umso weicher ist das und umso höher ist die Gefahr, dass dieser Zahn einbröselt. Deswegen auch der Begriff des Kreidezahns. Jetzt muss man aber wissen, wenn ich dort ein gewisses Areal sehe, was verfärbt ist, das ist mir ganz wichtig noch zu erwähnen, dieses Areal breitet sich nicht aus wie Karies, sondern das ist in der Entwicklung passiert. Das heißt, das Areal, was sich verfärbt sehe, wird nicht größer und es wird auch nicht kleiner. Das heißt, da liegt mein Fokus drauf. Ich schaue mir das an. Ist es lediglich eine Verfärbung oder ist es schon eingebröselt? Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn das nur verfärbt ist, das Kind hat keinerlei Beschwerden, keinerlei Schmerzen, dann ist das ein Kind, was in die reguläre Kontrolluntersuchung geht, was regulär Prophylaxe bekommt und das war's dann. Wenn es einbröselt und das kann sukzessive über die Zeit mehr und mehr an dieser Stelle einbröseln, es bricht meist nicht in einem zusammen zum großen Krater, muss ich natürlich gucken, wie kann ich das wieder auffüllen, wie kann ich das versorgen. Das machen wir in der Regel mit Füllungen, Kunststofffüllungen, manchmal auch mit Zementfüllungen, je nachdem, wie compliant das Kind ist und wie stark die Beschwerden sind. Und zum späteren Zeitpunkt, wenn ich sage, dieser Zahn hat sich gut gehalten mit der Füllung, es ist aber eine größere Füllung, kann ich im jungen Erwachsenenalter dann auch genauso wie bei den Erwachsenen mit Onlays, also mit indirekten Restaurationen oder vielleicht auch mit Kronen arbeiten. Das Spektrum reicht aber tatsächlich auch bis zur Extraktion. Das heißt, ich sehe einen Zahn, der großflächig verfärbt ist, der in sich zusammenbröselt. Das Kind hat wiederkehrende chronische Schmerzen. dann überlege ich mir als Kinderzahnarzt, wo steht dieser Zahn in 10 Jahren? Der wird keine große Prognose haben und dann entscheiden wir in Absprache mit den Kieferorthopäden dann gegebenenfalls auch für die Extraktion des Zahnes.
Wäre dann aber bei Kreidezähnen auch die Empfehlung an die Eltern, da die Entwicklung genau im Blick zu behalten?
Also uns ist wichtig, einfach den Zahnwechsel natürlich zu beobachten. Und da geht es tatsächlich nicht nur darum zu gucken, wenn der erste bleibende Backenzahn in die Mundhöhle guckt, zu gucken, ist der in Ordnung. Vielleicht nochmal der Hinweis, die bleibenden Zähne sind generell etwas dunkler als die Milchzähne, weil sie per se stärker mineralisiert sind. Also wenn ein etwas gelblicher, homogen ausschauender Zahn vorne in die Mundhöhle kommt, der ist erstmal nicht strukturgefährdet, sondern das ist die Natur. Aber wenn dort diese Fleckung präsent ist, das sieht man dann schon relativ gut, dann sollte man das natürlich mit dem Zahnarzt besprechen. Möchte aber noch den Hinweis geben, wir wissen mittlerweile, dass diese Kreidezahnproblematik auch im Milchgebiss auftreten kann. Mhm. Und dort sind es primär die zweiten Milchbackenzähne, die dann sich klinisch ähnlich darstellen, dass es dort zu einer weißlichen Fleckung kommt oder zu einer gelblich-bräunlichen Verfärbung, die auch einbrechen kann.
Dann da noch die Frage angeschlossen, in welchem Intervall, wie oft sollte denn eigentlich ein Besuch bei Zahnärztin oder Zahnarzt erfolgen, um dann genau eben solche Probleme auch im Verlauf und frühzeitig mitzubekommen?
Wir entscheiden das in Abhängigkeit vom Kariesrisiko. Das heißt, wenn ein niedriges Kariesrisiko vorliegt, würden wir uns wünschen, dass das Kind halbjährlich zur Kontrolle vorgestellt wird. Wenn wir sehen, dort gibt es zum Beispiel hohes Kariesaufkommen oder wir sehen den Kreidezahn, der doch in einer schwerwiegenderen Form vorliegt, dann sehen wir die Kinder auch 4-mal im Jahr.
Ich greife das Stichwort Karies auf. Auch dazu haben wir einige Fragen bekommen, zum Beispiel auch da, die nach den Ursachen. Gibt es eine genetische Veranlagung für Karies?
Ja, das ist ja so der Satz, den wir sehr viel hören. Meine Oma hatte schon viel Karies, meine Mutter hatte schon viel Karies, also habe ich das auch. Prinzipiell ist es so, dass die Hauptursache für Karies eine fehlerhafte Ernährung ist und eine mangelnde Mundhygiene. Was von der Genetik dazukommen kann, ist, dass ich vielleicht sehr eng stehende Zahnzwischenräume habe, also die Zähne stehen sehr eng beieinander, sie sind verschachtelter, ich habe einen reduzierten Speichelfluss. Das sind alles Kofaktoren, die dazukommen können, die tatsächlich vererbt werden können. Aber der Hauptgrund für die Karies ist tatsächlich Ernährung und Mundhygiene. Karies entsteht dahingehend, wir haben Bakterien in der Mundhöhle. Die meisten sind unschädlich, aber es gibt eben einige, die Karies verursachen können. Der Leitkeim ist da sozusagen der Streptococcus mutans und der lebt in den Zahnbelägen. Der lebt in der Plaque, wie wir sie nennen. Und dieser Zahnbelag entsteht, wenn ich mir die Zähne nicht putze, wenn ich sie nicht reinige. Und wenn ich jetzt wieder Nahrung zu mir nehme, insbesondere Kohlenhydrate oder zuckerhaltige Nahrung, dann wird der sehr aktiv. Der baut dann diese Nahrung ab. Es entstehen Säuren, Milchsäure oder Essigsäure. Und diese Säuren können den Zahnschmelz angreifen. Mhm. Und wenn ich eben nicht weiter putze, dann kann das tiefer gehen. Es kommt zur Entmineralisierung der Zahnoberfläche und des Zahnschmelzes und die Karies beginnt.
Zum Thema Putzen, zum richtigen Putzen, hat uns eine Hörerin noch 2 Fragen gestellt. Und die erste wäre, ob Ausspülen mit Wasser nach dem Zähneputzen nötig ist oder nicht. Sie hätte das früher so gelernt, die Enkel würden aber das Zahnputzwasser runterschlucken.
Also das muss man nicht unbedingt. Man muss jetzt keine Sorge haben, dass wenn man mit fluoridhaltiger Zahnpasta putzt und dann diese Zahnpasta verschluckt, dass das gefährlich werden könnte für den Körper. Das ist alles berechnet. Wir müssten schon eine ganze Tube Zahnpasta, ein 4-jähriges Kind müsste eine ganze Tube Zahnpasta und mehr essen, um überhaupt in den Bereich der Toxizitäten zu kommen. Es ist häufig die Frage der Realisierung, was zu Hause passiert. Manche Kinder mögen das gar nicht vom Geschmack und spülen automatisch aus. Andere schlucken das runter. Ich glaube, man muss einfach gucken. Es ist nicht schädlich, das zu tun und das kann man individuell entscheiden.
Die 2. Frage der Hörerin, wie sind Mundspüllösungen und Zahnseide bei Kindern zu bewerten?
Also Mundspüllösungen empfehlen wir erst ab dem 6. Lebensjahr. Man sagt einfach, die Kinder sollen das eigenständig regulieren können, dass sie die Mundspüllösung eben nicht aus Versehen verschlucken. Deswegen frühestens ab dem 6. Lebensjahr und dann auch nicht bei jedem Kind, sondern wir empfehlen das bei hohem Kariesrisiko. Wir empfehlen das gegebenenfalls später, wenn dann auch kieferorthopädische Apparaturen in der Mundhöhle sind, wo es einfach schwieriger ist zu putzen, wo das Kariesrisiko steigt. Das heißt, das sind Sondersituationen. Und die sollten dann tatsächlich auch mit dem Zahnarzt besprochen werden. Und der wird das in der entsprechenden Prophylaxe dann den Vorschlag machen, wenn er da die Indikation sieht. Zahnseide wird heiß diskutiert, auch im Milchgebiss, ob man das braucht oder ob man das nicht braucht. Wir empfehlen Zahnseide bereits im Milchgebiss, wenn wir sehen, dass die Milchzähne nicht lückig stehen. Also man hört immer, jeder Milchzahn, alle Milchzähne, das Milchgebiss steht lückig, weil wir eben auch den Platz brauchen für die nachfolgenden größeren bleibenden Zähne. Das ist aber tatsächlich nicht bei jedem Kind der Fall. Und wenn wir sehen, dass schon im Milchgebiss die Zähne, insbesondere die Milchbackenzähne, sehr eng beieinander stehen und Kontakt miteinander haben, dann empfehlen wir Zahnseide. Denn der Unterschied zwischen den Milchzähnen und den bleibenden Zähnen ist der folgende, dass wir als Erwachsene im Backenzahnbereich nur Kontaktpunkte haben. Die Kinder haben aber bei den Milchzähnen Kontaktflächen. Und das muss man sich vorstellen wie zwei Doppelhaushälften, die aneinander stehen. Das heißt, ich kann mit der Zahnbürste von oben und von der Seite kann ich das natürlich sehr gut reinigen, aber ich komme nicht in die Mitte. Und wir sehen das immer wieder bei Kindern, gegebenenfalls die Situation, wo das nicht genutzt worden ist, wo sehr gute Mundhygiene vorliegt, dass wenn wir dann die ersten kleinen Röntgenbilder, Kleinbildaufnahmen von diesen Seitenzahngebieten machen, dass wir da tatsächlich eine sich entwickelnde Karies sehen. Das heißt, das sind Sonderfälle, wo wir Zahnseide tatsächlich auch schon im frühen Kindesalter empfehlen, was die Eltern dann nehmen, natürlich durchführen sollten.
Ja. Eine Hörerin hat uns geschrieben zum Thema nicht angelegte Zähne, nicht angelegte bleibende Zähne. Bei meiner Tochter, 11 Jahre, ist vom Röntgenbild her bekannt, dass einige zweite Zähne nicht angelegt sind. Jetzt will der Kieferorthopäde deshalb mehrere Milchzähne ziehen, damit die Behandlung wie vorgesehen weitergehen kann. Ist es nicht sinnvoller, die Milchzähne möglichst lange zu erhalten, solange sie nicht von selbst herausfallen? Fragezeichen. Mein Mann hat jetzt im Erwachsenenalter immer noch einige Milchzähne, schreibt die Hörerin.
Das kommt zunächst mal darauf an, welche Zähne nicht angelegt sind. Also häufig nicht angelegt neben vereinzelten Weisheitszähnen sind die seitlichen Schneidezähne oder bei dem zweiten Milchbackenzahn, der kleine Backenzahn, der dann nachfolgt. Das heißt, man muss erstmal schauen, welcher Zahn ist das, der nicht angelegt ist. Man muss sich den Milchzahn anschauen, wie der in seiner in welcher Verfassung der ist, also ist der kariesfrei, hat der noch voll ausgebildete Wurzeln, hat der sozusagen, kann der noch voll die Funktion erfüllen, was natürlich dann wieder ein Pluspunkt ist. Aber auf der anderen Seite muss man sich anschauen, wie sind die Kieferrelationen zueinander? Also gibt es vielleicht noch eine kieferorthopädische Auffälligkeit, eine Fehlstellung und das im Gesamtkonzept wird dann bewertet und dann macht der Kieferorthopäde gegebenenfalls den Vorschlag, dass tatsächlich auch die Milchzähne trotz einer Nichtanlage entfernt werden, weil das dann in dem Gesamtkonzept vielleicht auch Platzmangel für die gesamten Zähne, dass das dann so entschieden wird.
Bei wie vielen Kindern kommt eigentlich eine Spange zum Einsatz? Also wie oft gibt es eine kieferorthopädische Behandlung?
Also ich habe ja vorhin schon gesagt, wir gucken in der frühen Kindheit drauf und dann ist eben diese Wechselgebissphase ist von Bedeutung zu schauen, richten sich die neuen Zähne tatsächlich ein und es findet in der Regel dann auch regelmäßig die Vorstellung beim Kieferorthopäden einfach zur Kontrolle statt, wo dann festgestellt wird, ist das notwendig oder nicht. Und da muss man unterscheiden, was ist Wunsch und was ist notwendig.
Zahnheilkunde bei Kindern, das war heute unser Thema. Herzlichen Dank an Professorin Katrin Bekes, zugeschaltet aus Wien. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Bekes.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Mein Name ist Lennart Pyritz. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald.